Hörbilder. Eine Sendung der Feature-Redaktion.
Geheim. RF-Fragebogen. Nur für Reichsführer SS bestimmt. A. Kindesmutter.
Warte mal. So schaut sie jetzt aus, sind's? Also der Vorbau, das ist jetzt Kaffeehaus. Und ober dem Vorbau, über dem Kaffeehaus, da war der Kreißsaal, sind's? Da ist mein Sohn auf die Welt gekommen.
Rassisches Erscheinungsbild der Mutter. Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, Größe, Gewicht.
Oben waren ein paar Räume, wo die Kleinkinder waren mit den Schwestern, wo die Mütter schon wieder fort sind. Und da waren 5, 6 Monate alte Kinder um oder 7 Monate. Ich weiß nicht, ich habe einmal gehört, bis 9 Monate haben sie es behalten und nicht länger.
Entspricht die Kindesmutter dem Ausleseprinzip der SS? A. Rassisch. B. Weltanschaulich. C. Charakterlich.
Aber sonst waren viele Deutsche dort, hauptsächlich Deutsche, was ich weiß. Und von meiner Ortschaft, wo ich her bin, da waren zugleich eine Frau noch mit mir, also eine junge Frau. Und vor mir waren auch schon einige dort. Und weil die erzählt haben, da ist so schön und man fühlt sich wohl und so weiter, haben wir gedacht, naja, wenn es möglich ist, gehe ich auch dorthin entbinden. Ne?
Lebensborn im Wienerwald. Ein Lungensanatorium als Gebäranstalt für arisches Leben.
Der Mann hat müssen bei der SS sein. Sonst hat man nicht dort entbinden können. So war das.
Feature von Judith Brandner.
Das Sanatorium liegt ca. 20 Minuten Wagenfahrt von der Station Pernitz-Muggendorf der Linien Leobersdorf-Gutenstein, etwa 2 Stunden von Wien Südbahnhof. Für die Fahrt von Süden und Südungarn ist es zweckmäßig, von Wiener Neustadt mit der Schneebergbahn weiterzureisen. Auf Verlangen werden die Gäste durch den Anstaltswagen in Pernitz abgeholt.
Am 4. Juli 1903 erhalten die Lungenfachärzte Dr. Arthur Beer und Dr. Hugo Kraus die Genehmigung zum Bau einer Lungenheilstätte. Am Ende des Feichtenbachtals im südlichen Niederösterreich kaufen die beiden Ärzte die Bauernanwesen Feichtenbach Nummer 9 sowie Nummer 11 und Nummer 12.
Hier sind 2 Bauernhöfe gestanden. Einer weiter unten, also 2 Bauernhöfe, und um 1900 sind etliche Bauernhöfe zugrunde gegangen.
Der ehemalige Religionslehrer Günter Knotzinger bemüht sich in Feichtenbach seit Jahren um die Aufarbeitung der Geschichte.
Und da haben eben die beiden Ärzte das gekauft. Und weil eben, sie wollten ja als Lungenfachärzte, sie wollten ja gute Luft haben. Und naja, da sind sie halt auf Feichtenbach gekommen, nicht?
Hugo Kraus und Arthur Beer sind Schwager, beide Jahrgang 1872, beide stammen aus Tschechien. Hugo Kraus aus Iglau in Mähren, Arthur Beer aus Rossowitz, Bezirk Krudim in Böhmen. Beide stammen aus jüdischen Familien, beide haben in Prag und Wien Medizin studiert. Ihr Lungensanatorium wollen sie in einem Luftkurort errichten. Bei der Wahl von Feichtenbach, das zur kleinen, verarmten Ortschaft Pernitz gehört, hat möglicherweise das Schweizer Sanatorium Schatzalp in Davos-Pate gestanden, wo Hugo Kraus einige Zeit tätig war und wo Thomas Mann später seinen Zauberberg ansiedeln sollte.
Meine Großmutter und meine Tante hat mir immer viel erzählt. Und Dr. Beer zum Beispiel, der hat so viel geholfen den Menschen in unserem Tal da, den Kindern. In die Schule ist er gegangen und hat alles Mögliche gebracht zu Weihnachten, Schuhe und Süßigkeiten und Kleider. Und weil er Arzt war, hat er auch manchmal gesehen, wie Kinder krank waren, und hat ihm da geholfen. Meine Tante zum Beispiel ist durchhin, die hat immer wieder gesagt, mir hat der Dr. Bär das Leben gerettet.
Und der Dr. Bär war übrigens neben seiner, das hat jetzt meine Frau gar nicht gesagt, neben der Tätigkeit, dass er den Feichtenbachern viel geholfen hat, war er der Obmann des Ortsschulrates. Also er war bald in der Schule tätig und hat da auch immer wieder den Kindern halt gespendet und so weiter. Also der war im Ort wirklich integriert, der Dr. Bär. Beide Ärzte mit den Familien haben da gelebt. Also die Kinder sind, ihre Kinder sind hier aufgewachsen.
Heute, am 1. Juli 1904, wurde das Sanatorium Wienerwald eröffnet, welches gewiss zur Hebung des armen kleinen Ortes in Beziehung auf Verdienst und Verkehr beitragen wird. Durch das Sanatorium ist für unseren Ort eine bedeutende Steuerkraft entstanden, wodurch es möglich ist, das Schulhaus besser instand zu halten. Viele Bewohner finden Arbeit und Verdienst.
Herbst 2003. Lokalaugenschein in Feichtenbach, einer Tallandschaft im niederösterreichischen Schneeberggebiet. Der Feichtenbach wird die ganze Landschaft genannt, nach dem Bach, der hier durchfließt. Kalkfelsen, bizarre Gesteinsformen, Föhren und Mischwälder prägen die Landschaft. Im Tal sanfthügelige Wiesen, Ackerland, vereinzelte Bauernhöfe. Am Talschluss liegt ein schlichtes, fünfstöckiges Gebäude mit der Aufschrift Hotel Feichtenbach. Ringsum eine 34 Hektar große Parkanlage mit hohen alten Bäumen. Von der einstigen Jugendstilpracht des Lungensanatoriums mit seinen hölzernen Balkonen, Dachgiebeln und Türmchen ist nichts mehr zu sehen. Schon als 1950 die Gewerkschaft Metall und Bergbau das Anwesen übernahm und zum Karl-Meisel-Heim umfunktionierte, wurde dem Bau betonte Sachlichkeit verordnet. Das Haus wurde aufgestockt. In den 80er Jahren kamen Hallenbad, Sauna und Kegelbahn dazu, um, wie es in einem Gewerkschaftsprospekt hieß, den Gewerkschaftsmitgliedern einen zeitgemäßen Urlaub zu ermöglichen. Als Hotel Feichtenbach hatte zuletzt die Wiener Gebietskrankenkasse das Haus 10 Jahre lang als Genesungsheim geführt. Im Herbst 2002 war der Vertrag mit der Betriebsgesellschaft aus finanziellen Gründen ausgelaufen. Die Ruhe ist fast gespenstisch. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, keine Kurgäste, die im Park Lust wandeln oder im Café sitzen. Die Eingangstüre ist verschlossen. Im Foyer hängen noch Zettel an den Wänden. An der Tür zur Glasveranda steht: Bitte die Katze nicht ins Haus lassen. Zurückgeblieben sind auch die Blumen in den Blumenkisteln auf den Balkonen, mittlerweile verdorrt und vertrocknet. Es sieht nach überstürztem Aufbruch aus.
Gut, und bitte, da drüben, ganz rechts, liegt das Büchel vom Wienerwald und da liegt auch ein Buch dabei oder so irgendwas. So hat es ausgeschaut damals. Wer die Schwester ist, weiß ich auch nicht mehr. Sehe ich auch nicht, weil ich die Gesichter schon gar nicht erkenne. Soll das mein Mann sein da schon?
Nein.
Nein. Die ist da nicht?
Nein.
Ich glaube schon, dass da fertig ist.
Gertrude Schwab, Jahrgang 1913, ist die Witwe von SS-Arzt Norbert Schwab. Norbert Schwab hat hier in Feichtenbach von 1940 bis 1944 das Lebensbornheim geleitet, das die Nationalsozialisten aus dem ehemaligen Lungensanatorium gemacht hatten. Mit den kleinen Söhnen Hartmut und Detlef zieht Familie Schwab Ende 1940 von Wien nach Feichtenbach. Dort kommen in den nächsten Jahren 2 weitere Kinder zur Welt, die Töchter Gudrun und Ursula.
Wir haben da seitlich gewohnt, auf dieser Seite her, wo es zum Wachsneck rauf geht. Da haben wir gewohnt, da haben wir eine große Wohnung gehabt. Ich habe es wunderschön empfunden und ich habe es immer auch nur, ich muss schon sagen, für mich, wie soll ich sagen, für mich sehr gut empfunden, weil ich habe die ganze Familie um mich gehabt und ich habe gewusst, dass mein Mann ja kein Mann für einen Krieg wäre, weil er war eigentlich, sagen wir, zu gütig dafür oder sonst irgendwas. Er war auch kein Praktiker in dem Sinn, dass er sich da irgendwo durchgefunden hätte. Und dadurch war ich sehr glücklich eigentlich, dass wir dort sein haben können. Dass Juden drinnen waren, das habe ich sicher irgendwie gehört. Aber was war, hat mich auch damals gar nicht interessiert. Mich hat eigentlich nur interessiert, dass mein Mann, sagen wir, dort sein hat können, damit wir zusammenbleiben haben können. Das hat mich interessiert. Ne? Reiner Egoismus.
Norbert Schwab war gebürtiger Grazer, gehörte bis 1932 der Heimwehr an. Seit Mai 1933 war er Mitglied der NSDAP, seit März 1934 illegales Mitglied der SS. Im April 1940 wurde er zum SS-Obersturmführer befördert, später zum Hauptsturmführer. Im Dezember desselben Jahres, nach einer Ausbildung in Gynäkologie und Geburtshilfe, wird ihm die Leitung des SS-Heimes Wienerwald übertragen.
Und ich würde sagen, er ist belohnt worden mit dieser Stelle. Und er war Zahnarzt, und hat von der Geburtenkunde und Frauenkunde gar nichts verstanden.
Ortschronist Günter Knotzinger.
Da gibt es etliche Briefe, wo sich die Mütter beschweren.
Ich habe ihn nur für gut empfunden, Lebensborn. Auch heute noch. Nur für gut. Was ich schlecht gefunden habe, das ist, dass sie, was wir auch erst dann, auch mein Mann erst erfahren hat im Jahr 43, 44, dass der Hitler die Juden umbringen lässt. Und da waren wir dann entsetzt. Da waren wir dann empört und entsetzt. Und bis hin haben wir von dem gar nichts gewusst. Wir haben auf einer Insel der Seligen gelebt fast. Wir haben gar nichts gewusst. Und für einen Lebensborn trete ich heute noch ein. Und wenn Sie heute kein Lebensbornheim aufmachen, so tun Sie es nur aus dem Grund, Sie könnten es ja anders nennen, Sie tun es aus dem Grund, weil Sie noch nichts nachmachen wollen. Dem. Aber das war wirklich gut, meines Erachtens noch.
Erstens, rassisch und archäologisch wertvolle, kinderreiche Familien zu unterstützen. Zweitens, rassisch und archäologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers durch das Rassenerziehungshauptamt der SS anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen.
Die Gründung des Vereins Lebensborn am 12. Dezember 1935 geht auf eine Initiative von Heinrich Himmler, Reichsführer SS, zurück. Zeugungen rassisch wertvollen Lebens sollten zur Pflicht werden. In den Lebensbornheimen des Großdeutschen Reiches werden bis 1945 insgesamt rund 18.000 Kinder geboren.
Lebensborn gehört eben in diesen Komplex der nationalsozialistischen Rassenideologie, die von dem Selektionsgedanken ausgeht. Und der besteht einmal darin, dass sogenannte minderwertige Rassenelemente zunächst ausgemerzt werden sollen. Und das bedeutete für die Nationalsozialisten, dass gleich nach ihrer Machtergreifung sie die Zwangssterilisation eingeführt haben, weil sie damit eben verhindern wollten, dass angeblich minderwertige Menschen ihre ungünstigen Erbanlagen weiter vererben können. Also der Erbgedanke steht da auch immer im Mittelpunkt bei der nationalsozialistischen Rassenideologie. Das hat sich dann gesteigert dorthin, dass man die Menschen mit angeblich minderwertigen Anlagen physisch nachher ausgerottet hat oder ausrotten wollte, im Zuge einmal der Euthanasie, dann aber auch ist der Holocaust in diesem gesamtideologischen Kontext zu sehen.
Der deutsche Historiker Georg Lilienthal ist der führende Experte für die Geschichte des Lebensborn.
Auf der anderen Seite wollte man rassisch angeblich hochwertige Anteile der Bevölkerung fördern. Und fördern bedeutet da vorwiegend über soziale Maßnahmen fördern. Und dort ist der Standpunkt des Lebensborn. Er sollte also angeblich hochwertige Menschen sozial fördern. Und zwar jetzt nicht insgesamt in der gesamten Breite, sondern eingeschränkt auf uneheliche Kinder und deren Mütter.
Ja, wie ich hingekommen bin, ich war 17 Jahre, habe ich mich verliebt. Und das war ein zufälliger SS-Mann. Und natürlich, ich bin schwanger geworden. Meine Eltern haben gesagt, so heiraten wir, das ist eine Schande. Jetzt hat müssen der junge Mann, der war erst 20, ich 17, Gesuch machen nach München in irgend so ein Hauptquartier, was dem Himmler unterstanden ist, und um die Bewilligung.
Charlotte F. ist eine der Mütter, die im SS-Heim Wienerwald geboren haben. Sie hat 1942 einen Sohn zur Welt gebracht.
Also es wurde zurückgeschrieben, Arischanenpass, Fotos von der Seite, Seitenprofil und ganz. Das habe ich gemacht, habe müssen zu einem Arzt gehen, der war auch bei der SS. Und der hat in meinen Bogen hineingeschrieben, ostischer Einschlag. Habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ich war naiv und dumm irgendwie. Und dann ist es eingeschickt worden nach München. Aber wir haben nie eine Zuschrift gekriegt. Und der junge Mann da, der Kindesvater, der hat immer telefoniert, weil der war auf der Post, hat immer telefoniert, wann kriegen wir die Bewilligung. Nein, abwarten. Anfang Jänner ist dann ein Schreiben gekommen, wurde abgelehnt, weil ostischer Einschlag gestanden ist. Ich habe nicht blaue Augen gehabt und keine blonden Haare. Ich war nicht arisch, sondern ostisch, irgendwie, sagen wir, ungarisch, russisch, tschechisch oder so, diese Herkunft. Und bei meinem Ahnenpass hat ein Großvater gefehlt, väterlicherseits, der war unbekannt. Wir haben dann geheiratet ohne Erlaubnis. Ein Standesbeamter hat sich bereit erklärt, der war zugleich Kreisleiter oder sowas ähnliches. Er nimmt es auf seine Kappe, er traut uns.
Die rechtlich selbstständige Form eines eingetragenen Vereins ermöglicht dem Lebensborn, Eigentümer von Heimen und anderem Besitz zu werden. Die Verwaltung wird im beschlagnahmten Haus von Thomas Mann in München-Steinhöring untergebracht. Im gesamten Deutschen Reich und später auch in den angegliederten und besetzten Gebieten richtet der Lebensborn Heime ein.
Das ist so gelaufen, dass die Lebensbornführung nach der Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich im März 1938 sofort bei Himmler vorstellig wurde und sagte, wir müssen und wollen auch Heime in der sogenannten Ostmark eröffnen. Und daraufhin hat Himmler die Gestapo eingeschaltet und da wurde sehr schnell eben Pernitz und noch zwei andere Häuser beschlagnahmt, die ursprünglich im jüdischen Besitz waren und sehr schnell dem Lebensborn übereignet.
Auf welchem Weg die SS München aufmerksam gemacht wurde, dass das Sanatorium Feichtenbach als Entbindungsheim für den Lebensborn e.V. geeignet sei, bleibt ungeklärt. Außer dem Pächter der Gastwirtschaft Mandlinghof und dem Lehrer Hermann Mauler, der einerseits lobende und dankbare Worte für die Wohltaten der beiden jüdischen Ärzte in die Schulchronik eintrug, andererseits voll Begeisterung am Nürnberger Parteitag 1938 teilnahm, dürfte es in Feichtenbach kaum Anhänger des Nationalsozialismus gegeben haben. Ortschronik, herausgegeben von der Marktgemeinde Pernitz 1994.
Frieda Rauchecker ist die Bürgermeisterin der Marktgemeinde Pernitz.
Wie das so richtig war, das wissen wir heute ja nicht mehr, da sind wir zu jung. Es ist auch damals, wie das betrieben worden ist, überhaupt nie viel geredet worden drüber. Es ist alles so geheim gewesen. Das war damals dieses Regime und da mit dem will niemand zu tun haben. Es ist ja nicht zum Ehren, das was damals war, das war ja unglücklich. Ne?
1994, zum 90-jährigen Gründungsjubiläum des Sanatoriums Wienerwald, ließ die Gemeinde Pernitz vor dem Hotel Feichtenbach einen Gedenkstein aufstellen. Dr. Arthur Beer und Dr. Hugo Kraus machten durch ihre Heilerfolge das Feichtenbachtal weltweit bekannt, heißt es da und weiter.
Verfolgt von den Nationalsozialisten mussten sie ihr Lebenswerk verlassen. Dr. Kraus nahm sich das Leben, Dr. Beer starb im Exil.
Die sind ja damals umgekommen oder gestorben, ich weiß nicht. Ich habe mich wirklich mit dem zu wenig befasst. Ich kann das gar nicht sagen, was dann passiert ist. Die dürften enteignet worden sein damals. Ne? Wie halt sehr viel andere Sachen auch. Und weiß nicht, waren es Juden, die zwei Ärzte wahrscheinlich. Ne?
Hinweise darauf, dass die Nationalsozialisten das Lungensanatorium beschlagnahmten, die Ärzte enteigneten und ein Lebensbornheim einrichteten, finden sich auf dem Gedenkstein nicht. Kein Wort darüber, dass Arthur Beer von der SS zunächst ins Wiener Landesgericht, dann nach Theresienstadt deportiert wurde. Nichts davon, dass er gezwungen wurde, das Sanatorium für lächerliche 6.666 Reichsmark an den Verein Lebensborn zu verkaufen.
Das ist nicht so offiziell. Das ist nicht offiziell, dass die vertrieben worden sind. Ne? Das ist nirgends niedergeschrieben.
Nein, das war ja so, im April 1938 ist die SS gekommen und hat das Haus beschlagnahmt. Und der Dr. Kraus hat sich in einem, man sagt es, Matratzenzimmer, also in einem Raum, hat er sich eben zurückgezogen, versteckt und hat einen Selbstmordversuch gemacht und ist dann einige Tage später, ist er dann in Wiener Neustadt im Krankenhaus gestorben. Also das heißt, das ist damit gemeint, Dr. Kraus nahm sich das Leben. Und ja, und man muss noch erklärend sagen, beide Ärzte waren jüdischer Herkunft. Also das ist wichtig.
Die Nachkommen von Arthur Beer und Hugo Kraus können nach 1945 in einem langjährigen Rückstellungsverfahren ihre Ansprüche nie wirklich durchsetzen. Die beiden nichtjüdischen Ehefrauen und die Kinder haben überlebt. Doch durch die Konfiszierung des Sanatoriums haben sie ihre Lebensgrundlage verloren. Nach dem Krieg erhalten sie das Haus und die rund 33 Hektar Grund zwar zurück, doch das Anwesen ist in völlig desolatem Zustand. Die Frauen verfügen über kein Eigenkapital, das heruntergekommene Gebäude zu sanieren. Hohe Steuern werden fällig. 1950 zwingen die finanziellen Belastungen zum Verkauf weit unter dem Wert.
Naja, eben, aber das haben sie sich alles leisten können. Ich sage ja immer, wenn sie heute alles verlangen, die Goldbahn liegen noch in der Schweiz von ihnen und von allen verlangen sie natürlich, dass sie halt wieder alles zurückkriegen.
Gertrude Schwab, Witwe von SS-Arzt Norbert Schwab.
Aber wer kann das noch 60 Jahren, haben Sie schon gehört? Ne?
Da sieht man noch die vier Stockwerke und das werden's, und da sieht man auch in der ursprünglichen Form hat es Holzbalkone gehabt, nicht? Und das wurde dann im Jahr 38 umgebaut, also wurden naja ein Stockwerk und später hat man das alles dazu gebaut, also es ist riesengroß, nicht? wenn man es genau nimmt.
Das Hauptgebäude besteht aus Souterrain, Parterre und vier Stockwerken und bietet in etwa 80 Zimmern zu ein oder zwei Betten ca. 90 Patienten und Begleitern Raum. Vom blumengeschmückten Vestibül auf der Nordseite führt ein Korridor rechts zu den Garderoben und Büros, links zum Speisesaal sowie zum Musiksaal und Salon. Im ersten Stock, Westtrakt, liegt das Ordinationszimmer mit Warteraum, sowie das Laboratorium und das Röntgenzimmer. Bequemlichkeit, Eleganz und peinlichste Reinlichkeit sind die wichtigsten Heilfaktoren. Alle Zimmer haben Balkone, Doppeltüren gegen den Gang und elektrische Beleuchtung. Das ganze Haus wird durch eine Dampfheizung auf gleichmäßiger Temperatur gehalten. In Bau und Einrichtung ist auf Waschbarkeit und Desinfizierbarkeit, Tapeten, Linoleumbelag, Rücksicht genommen. Vom Parterregang gelangt man in die Hauptliegehalle, eine Terrasse in Fortsetzung der Südfront. Die auf Rädern laufenden Liegestühle schiebt man bei geeignetem Wetter ganz ins Freie. Dicht beim Haus beginnt der Park, der unmerklich in Wiesen und Wälder übergeht. Das Maß der Bewegung wird jedem Patienten vom Arzt genau vorgeschrieben.
Die Beschlagnahme des Sanatoriums durch die SS im April 1938 zerstört nicht nur das Leben der beiden jüdischen Lungenfachärzte und ihrer Familien. Sie bedeutet auch ein jähes Ende für eine renommierte medizinische Institution, in der 34 Jahre lang zahlreiche Prominente Genesung suchten. Die Patienten und Kurgäste kamen zum Teil von weit her, aus den Kronländern der Monarchie, aus dem Orient, aus Russland und natürlich aus Wien. Anfang der 30er Jahre besuchte der frühere Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel das Sanatorium und empfing dort Politiker wie Bundespräsident Miklas, die späteren Kanzler Dollfuß und Schuschnigg sowie Erzbischof Initzer.
Die in der Anstalt geübte Kurmethode ist die hygienisch-diätetische. Die Kur besteht vornehmlich in ausgedehntem Genuss von Licht und Luft. Auf eigens konstruierten, dem Körper angepassten Liegestühlen, die mit Matratzen gut gepolstert sind, im Winter im warmen Pelz und Fußsack, verbringen auch bettlägerige Patienten einen großen Teil des Tages im Freien, um durch völlige Ruhestellung des Körpers und Entlastung der Lunge den Krankheitsprozess zum Stillstand zu bringen. Als weitere Heilbehelfe stehen zur Verfügung Hydrotherapie, Inhalationen, elektromechanische Maßnahmen und Massage. Ganz besondere Beachtung wird der Behandlung der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes geschenkt.
Einer der prominenten Kurgäste ist Franz Kafka, der am 5. April 1924 in Begleitung seiner Lebensgefährtin Dora Diamant anreist. Kafka leidet an schwerer Lungentuberkulose.
Sanatorium Wienerwald, 7. April 1924. Liebste Eltern, ich werde vorläufig nichts loben. Mit dem Loben komme ich niemals sehr weit. Ich werde mich also nur an Tatsachen halten, und zwar an die nicht lobenswerten. Gewicht etwa 50 Kilogramm. Temperatur wird hinuntergehen, denn ich muss dreimal täglich Pyramidon nehmen. Husten wird sich bessern, denn ich bekomme ein Mittel dagegen. Der Hals wurde untersucht, das scheint nicht schlimm zu sein. Genaues weiß ich allerdings darüber noch nichts. Um doch mit etwas Lob zu schließen, das Zimmer ist gut, die Gegend prachtvoll. Und nun wollen wir weitersehen. Herzlichste Grüße, euer F.
Franz Kafkas Aufenthalt im Sanatorium Wienerwald dauert nur wenige Tage. Die Ärzte haben überdies eine Kehlkopftuberkulose festgestellt. Sie können ihm nicht mehr helfen. Er wird an andere Spezialisten überwiesen. 3 Monate später stirbt Franz Kafka im Sanatorium Kierling bei Wien.
Die meisten Schwestern waren menschlich, das muss ich schon sagen. Ja, es war dann schon ein paar, die einem halt dann ein bisschen ignoriert haben. Ja, ich habe auch Geige gespielt und durfte im Musikzimmer üben. Da war auch eine Schwester, die hat Klavier gespielt und die war froh. Wir haben dann zusammen gespielt.
Liselotte Balay ist 15 Jahre alt und von den Ideen des Nationalsozialismus durchaus begeistert, als sie im Herbst 1944 als angehende Kinderschwester ins SS-Heim Wienerwald in Feichtenbach kommt. Sie ist Jungmädchenführerin bei der Hitlerjugend. Zwei ihrer Lehrerinnen haben für sie beim Verein Lebensborn interveniert. Sie wird aufgenommen und darf als Vorschülerin im Heim anfangen.
Und dann habe ich nach Wiener Neustadt fahren müssen, um das Arbeitsbuch. Und in dem Arbeitsbuch ist gestanden, Staatszugehörigkeit, Protektorat, Böhmen und Mähren. Und ein SS-Mann war natürlich Verwalter im Heim. Der war zu mir genauso nett wie zu den anderen. Er hat sich ja nicht so viel um Vorschülerinnen, ich war ja Vorschülerin, gekümmert. Und wie er das Buch gesehen hat, dann hat er geschrien mit mir. Hat er gesagt, was, du bist ja eine reine Slawin, du hast dich ja da hereingeschlichen. Und wenn das nicht stimmt, was deine Lehrerinnen über dich gesagt haben, dann gnade dir Gott, nicht? Natürlich, ich bin da geboren, meine Eltern sind in Österreich geboren, aber die Großeltern stammen von Hluk, von der Tschechoslowakei, nicht? Und das war's. Und meine Eltern hatten damals noch keine österreichische Staatsbürgerschaft, sondern eben haben nach Mähren gehört. Und ich war doch nur einmal in meinem Leben, da war ich 6 Jahre alt, in der Tschechoslowakei. Also ich habe ja die Sprache nicht können, nur von der Großmutter von hören sagen. Und ja, ich habe dann in die Küche müssen, nicht? Ich meine, ich habe dann schon ein bisschen das zu spüren bekommen. Also den Schlüssel musste ich nachher abgeben. Da durfte ich nicht mehr hinein in das Musikzimmer. Die Schwester war nicht böse oder was, aber sie hat den Schlüssel verlangt und fertig, nicht? Ich habe ja lang nicht gewusst, wer der Decker wirklich war. Dann hat der Herr Knotzinger das Buch geschrieben. Und dann lese ich, dass der Herr Karl Decker in Hluk geboren ist. Stellen Sie sich das vor. Der zu mir sagt, du bist ja eine reine Slawin. Und er ist dort geboren, ich nicht. Mein Vater auch nicht. Wir sind da in Österreich, in Ortmann geboren. Aber weil ich da als Vorschülerin gearbeitet habe, nicht? Das war dann schon ein Verbrechen. Das war die Zeit.
Obwohl sie fortan als Slawin gilt und trotz ihrer Probleme mit dem Verwalter des Heims, SS-Untersturmführer Walter Decker, darf Liselotte Balley im Lebensbornheim ihre Ausbildung zur Kinderschwester weitermachen.
Und da durfte ich dort in der Milchküche mit der Schwester mitarbeiten, Gemüse putzen und eben das Kochen, das Papperl kochen und die Flascheln füllen und in die Kinderzimmer tragen. Also sonst nichts. Wickeln oder was haben sie nicht dürfen. Da waren sie wie ein Dienstmädchen. Nicht? Die Windeln weggetragen, die Flascheln hineingetragen. Und dann, das war meine Freude, mit den Kindern ein bisschen sich unterhalten und so, wenn sie drinnen liegen. Nicht? Und ja, sagen wir, ich durfte in den Kindergarten, in der Freizeit. Nicht? Und da hat man schon dann allerhand gesehen, einen großen Unterschied, was gemacht worden ist damals. Wir hatten, die Oberschwester war ja eine reine Berlinerin und also total eingestellt natürlich für NSDAP ganz. Und nur blonde Kinder, das waren ihre Lieblinge, nicht? Dann hatten wir so einen ganz lieben Buben, ganz dunkle Haare und so schöne dunkle Augen. Und der war so ein ruhiges Kind und der ist aber immer in einer Ecke gesessen. Und da bin ich Lothar, da bin ich oft hingegangen mit ihm spielen.
Der Lebensborn gilt nach 1945 als eine der mysteriösesten Institutionen der NS-Herrschaft. Wohl deshalb, weil die Nationalsozialisten sein Geheimnis überaus erfolgreich gehütet haben. Das hat zur Bildung zahlreicher Mythen und Legenden beigetragen. Eine davon ist die Vorstellung einer nationalsozialistischen Zuchtanstalt, in der BDM-Mädchen zwangsweise mit SS-Männern zusammengeführt worden seien und ähnliches. Die Wahrheit ist viel banaler. Die Lebensbornheime boten ledigen Müttern die Gelegenheit, ihre Kinder heimlich auszutragen, statt sie abzutreiben. Denn Heinrich Himmler hatte herausgefunden, Mütter treiben ab, weil sie Angst vor gesellschaftlicher Diskriminierung haben.
Also am ersten Tag wurden wir aufgeklärt, es darf gegenseitig keine Namen ausgetauscht werden, Schreibnamen und keine Adressen. Das war eigentlich Grundbedienung, das, das das meiste war. Mir hat niemand die Adresse gegeben, ich auch niemand, man hat sich gehalten.
Unverheiratete Mütter, die meist von weit her kamen, konnten viele Wochen, ja sogar Monate in den Heimen bleiben. Sie kamen meist schon zu einem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft, sodass sie diese zu Hause verschleiern konnten.
Und ich würde es sehr begrüßen, es gäbe wie so eine Zuchtanstalt, wie es der Lebensborn war, weil es war keine Zuchtanstalt, sondern damals hat es erstens einmal keine Maßnahmen gegeben, dass man keine Kinder kriegen kann. Und zweitens, Sex hat es immer gegeben im Leben, ganz immer. Und wenn dann Mütter da gestanden sind und nicht gewusst haben, wo sie hin sollen und dann diese Möglichkeit gehabt haben, denen es allen dann gut gegangen ist dadurch, dann kann man das nur begrüßen. Schauen Sie, heute legt man es in der Klappe rein, die Kinder. Oder man legt es vor der Tür hin, die Kinder. Also das war natürlich schon so, dass die Soldaten haben sie alle dann einmal eine Frau gesucht und dann heißt es so und so. Das ist ja heute genau dasselbe. Heute ist ja viel stärker, wie es damals war. Heute geht doch jeder mit jedem ins Bett, wenn sie ist, nicht? Und damals hat es halt auch dann Kinder gegeben, die nicht gerade im Krieg begrüßenswert waren, vielleicht. Aber so hat man sie aufgefangen, die Kinder.
Und da ist immer bekannt gegeben worden, sagen wir Frau Charlotte oder Frau Anna hat heute Nacht einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Aus. Das war alles. Jeder hat das zur Kenntnis genommen. Und die jungen Mütter, die mussten ja sogar bleiben, weil sie aber müssen stillen, das Kind. Die haben das Kind abgestillt, manche halt nur 14 Tage, manche 6 Wochen, bis 6 Wochen haben sie bleiben können. Und dann entweder haben sich die entschlossen, adoptieren, oder sie haben das Kind dort lassen. Und ich sage so, nur die Mutter hatte da die Entscheidung zu treffen.
Hinter der Institution Lebensborn standen freilich keine humanitären Gründe, sondern handfeste politische.
Man wollte ja die Geburtenzahl hochtreiben in Deutschland, weil man eben Menschen brauchte, weil man ja Europa erobern wollte und dazu brauchte man natürlich entsprechende Anzahl an Menschen.
Der Wunsch, die Geburtenrate in der SS unter keinen Umständen absinken zu lassen, brachte Himmler während des Krieges immer wieder in Konflikt mit seinen eigenen Ausleseprinzipien, schreibt der Historiker Georg Lilienthal. Er zitiert eine Aussage von Reichsführer SS Heinrich Himmler aus dem Jahr 1943.
Das Wichtigste, was ich erreichen kann und will, ist, dass möglichst jeder SS-Mann, bevor er fällt, ein Kind hat. Wird die Anzahl der Kinder damit insgesamt größer, so nehme ich züchterisch gesprochen Fehlzüchtungen, die unter der großen Menge vorkommen, eben in Kauf.
Die heimliche Hochzeit von Charlotte F., bei der die Rassenideologen ostischen Einschlag festgestellt haben, hat für den Vater ihres Kindes schwerwiegende Konsequenzen.
Wir haben geheiratet und dann ist er von der SS ausgeschlossen worden, hat müssen die Uniform zurückgegeben und er war halt nicht mehr bei der SS. Er ist dann versetzt worden, er war dann Amtsleiter in einer kleinen Ortschaft. Aber ich habe die Bewilligung gehabt für Feichtenbach.
Die Geheimhaltung einer Geburt erfolgte auf Wunsch der Mutter oder des Vaters. Bei rund der Hälfte der Heimaufnahmen wurde um eine diskrete Behandlung ersucht. Doch es galt noch ein Problem zu lösen. Da für jeden Bürger polizeiliche Meldepflicht bestand, wäre die Übersiedlung der schwangeren Frau in ein Lebensbornheim beim Meldeamt des Heimatorts früher oder später bekannt geworden. Daher richtete der Lebensborn eigene polizeiliche Meldestellen ein. Damit wurde die Geheimhaltung perfekt. Für das Heim Wienerwald wurde das Standesamt Pernitz II gegründet.
So steht da oben Standesamt Pernitz II. Jetzt steht da oben Standesamtsverband Pernitz. Steht nur Geburtsort Pernitz, Feichtenbach, die Hausnummer. Steht für kein Lebensbornheim und für nichts was.
Rudolf Mletzker ist der Standesbeamte der Gemeinde Pernitz.
Wie gesagt, wir haben die Akte. Ich muss nicht sein. Nichts davon. Nur dezidiert irgendwen bestimmten können sie eben, sofern sie nicht die Einwilligung haben von irgendwem, dann bringt es ja nichts. Das sind diese Bücher, die Originale sind ja abhanden gekommen mit den Akten, mit den meisten Sammelakten. Ne? Die wurde dann nachbeurkundet. Also die betreffende Person und Mutter damals in den 50er Jahren hat gesagt, das Kind ist da geboren. Und gesagt, na gut, dann bringen sie dementsprechende Urkunden oder eidesstattliche Erklärungen. Diese wurden nachbeurkundet. Und ein Buch ist dann 4 Jahre oder was später auftaucht. Das ist ein Originalbuch aus 1941 betreffend Heim Hochland. Es hat ungefähr 195 Geburten waren da beurkundet. Das Standesamt Bernitz II war rein definitiv für das Lebensbornheim.
Dass da ein eigenes Standesamt ist, das, wenn man jung ist, denkt man da nicht weiter.
Und da steht auf der Geburtsurkunde jetzt drauf, Bernitz im SS-Mutterheim.
Ja, leider. Leider. Das war eh immer ein Nachteil für meinen Sohn. Wenn man in die Schule gekommen ist, ne, habe ich dann, hat meine Mutter, war dann so ein bisschen Wiffer wie ich, die hat dann gesagt, wie in die erste Klasse gekommen ist, wir geben das den Taufschein ab von der Kirche. Die brauchen nicht 10 SS-Mütter heim. Aber das haben sie nicht anerkannt. Hm?
Geheim. RF-Fragebogen. Nur für Reichsführer SS bestimmt.
Im Dezember 1938 werden im Lebensborn Fragebögen eingeführt, die anfangs nur die unverheirateten Mütter, später aber sämtliche Heiminsassinnen betreffen.
A. Kindesmutter. Name, Vorname.
Als eine Art Zeugnis gedacht, sollen die Fragebögen Auskunft über die Qualität der betreffenden Frau als Mutter geben und über ihre Eignung für das Vorhaben einer positiven Eugenik, wie man die Rassenpolitik des Lebensborn bezeichnen könnte.
Letzter Arbeitgeber. Mitglied der NSDAP, der NSF. Mitglied sonstiger Gliederungen. BDM, DAF. Aufenthaltsdauer im Heim.
Die Fragebögen werden ohne Wissen der Mütter angelegt. Wichtigster Punkt:
rassisches Erscheinungsbild der Mutter. Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, Größe, Gewicht.
Die meisten dieser Fragebögen aus dem Heim Wienerwald sind noch erhalten und liegen auf dem Standesamt Bernitz.
Es ist eine ziemliche Ausnahme, dass an einem ehemaligen Standort eines Lebensbornheimes mehr Unterlagen als nur die Geburtenbücher vorhanden sind. Und das betrachte ich jetzt für Bernitz eigentlich ein Glücksfall, dass da eben noch Fragebögen vorhanden sind und auch noch andere, ich glaube, von der Namensgebung ist noch ein Buch erhalten. Das sind Umstände, die ich von anderen Heimen her nicht kenne.
Wir haben einmal sowas gehabt. Nur nehmen wir Platz, ich habe das irgendwo oben versteckt.
Unter Berufung auf das strenge Datenschutzgesetz, das die Weitergabe personenbezogener Daten verbietet, lehnt Standesbeamter Rudolf Metzger zunächst einmal jede Bitte, Dokumente aus dem Lebensbornheim herzuzeigen, ab. Später, als das Mikrofon abgeschaltet ist, flüstert er geheimnisvoll von Prominenten, die da darunter sein könnten und die schließlich ein Anrecht auf Geheimhaltung hätten.
Geheimhaltung.
Geheim. RF-Fragebogen. Nur für Reichsführer SS bestimmt. Verhalten im Heim. A. Charakterliche Beurteilung und geistige Fähigkeiten. B. Einstellung zur Heimgemeinschaft. C. Hausfraueneigenschaften. D. Verhalten während Schwangerschaft und Geburt. E. Einstellung zum Kind. F. Stillwillen. G. Stillfähigkeit.
Das war Pflicht sogar. Ja, das war Pflicht. Hat sich immer geheißen, eine deutsche Mutter muss das Kind stillen. Deutsche Mutter raucht nicht zum Beispiel. Ne? Also geraucht hat da niemand. Das war verpönt. Ne? Oder Schminken hat es auch nicht gegeben. Da hat sich niemand geschminkt. Dass man einfach war. Natürlich. Die Natürlichkeit haben sie in den Vordergrund gestellt.
Entspricht die Kindesmutter dem Ausleseprinzip der SS? A. Rassisch. B. Weltanschaulich. C. Charakterlich.
Also wir wissen eigentlich nicht exakt aufgrund der Unterlagen, wie viele Kinder hier geboren wurden. Aber man, weil es sind etliche halt verstorben und die überhaupt in keinem Buch eingetragen sind. Und es werden, nach meinen Schätzungen, ich sage immer, es werden ungefähr 1300 gewesen sein. Also es, man kann sagen, im Jahr wurden hier 200 Kinder geboren. Und es hat zu den größten Lebensbornheimen im Deutschen Reich gehört.
Besteht nach Veranlagung und Beurteilung der Kindeseltern Aussicht, dass aus dem Kind ein wertvoller Mensch wird, im Sinne des Ausleseprinzips der Schutzstaffel?
Die ausgefüllten Fragebögen werden, ergänzt um Angaben zur Person von Kindesvater und Kind, der Zentrale des Lebensborn in München übermittelt, die sie in einer eigenen Abteilung überprüft und Vater und Mutter jeweils eine rassische Gesamtnote erteilt. Heinrich Himmler hat ein ganz persönliches Interesse an diesen Fragebögen, lässt sich in den ersten Jahren jeden Einzelnen vorlegen, kontrolliert die Beurteilungen und entwickelt ein eigenes Benotungssystem.
Römisch 1. Vollkommen der Auslese der SS entsprechend. Römisch 2. Guter Durchschnitt. Römisch 3. Der Auslese nicht mehr entsprechend.
Allen nationalsozialistischen Auslesekriterien zum Trotz werden behinderte oder missgebildete Kinder geboren. Bei leichteren Behinderungen wie Klumpfuß oder Hasenscharte werden die Kinder rasch aus dem Lebensborn genommen und in häusliche Pflege entlassen. Der Verein übernimmt keine Vormundschaft für sie. Auch die Mutter muss das Heim verlassen. Kinder mit schweren geistigen und körperlichen Behinderungen verlieren ihre Existenzberechtigung. Sie kommen in Euthanasieanstalten. Historiker Georg Lilienthal weiß von 4 solchen Fällen. Einer davon betrifft ein Kind aus dem Heim Wienerwald.
Aus Pernitz ist ein Kind in den Spiegelgrund gekommen und ist auch dann 4 Wochen später gestorben. Und zwar ganz typisch als Todesursache wurde Lungenentzündung angegeben. Diese Angabe ist typisch für solche Kinder, die man in dieser Kinderfachabteilung Spiegelgrund ermordet hat, denn diese Kinder wurden vorwiegend mit Beruhigungsmitteln, Luminal ist das meistens gewesen, ermordet. Sie bekamen also eine Überdosis davon und dadurch bekamen die Kinder innerhalb von 2-3 Tagen Lungenentzündung und starben dann daran.
Am 8. April 1942 schreibt der damalige Leiter des Heimes Wienerwald, Norbert Schwab, an den Leiter der Hauptabteilung Gesundheitswesen im Lebensborn, SS-Oberführer Gregor Ebner,
dass ein geistig zurückgebliebener Säugling in die Wiener Städtische Fürsorgeanstalt am Spiegelgrund verlegt werden sollte, da diese im Sinne einer Ausmerze tätig ist.
Es ist kein behindertes Kind auf die Welt gekommen. Ich kenne keinen Fall, dass ich gehört hätte, dass ein behindertes Kind auf die Welt gekommen ist.
Die Ermordung behinderter Kinder ist nicht das einzige Verbrechen des Lebensborn. Der Verein ist auch an der Eindeutschung von volksdeutschen Kindern aus dem Osten beteiligt. Als eindeutschungsfähig gelten nach der damaligen Diktion auch fremdvölkische Kinder, deren rassisches Erscheinungsbild auf nordische Eltern schließen lässt. An den Standort Oberweis bei Gmunden werden zu diesem Zweck polnische Kinder verschleppt, hat Historiker Lilienthal recherchiert. Als sich die militärische Lage in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 zunehmend verschlechtert, bemüht sich die Lebensbornführung fieberhaft, die betreuten Kinder in Pflegefamilien zu vermitteln. Heime werden geschlossen, Personal und Kinder werden in andere Heime verlegt. Endstation für viele ist Steinhöring bei München. Am 1. April 1945, einem Ostersonntag, wird das Heim Wienerwald vor der näher rückenden Roten Armee evakuiert. Das Haus wird fluchtartig verlassen, erinnern sich Zeitzeugen.
da hat man dann schon gehört, so hinten herum, dass manche Schwestern und auch Leute von der Küche und so, die die richtige Gesinnung hatten, die wurden informiert. Und da haben sie Säcke genäht und so, damit alles verstaut werden konnte, was die Kinder auf der Fahrt gebraucht haben. Die sollten nach München kommen. Ob alle angekommen sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, 2 oder 3 Autobusse voll oder sind damals weggefahren zu Ostern.
1948 wird der Verein Lebensborn vom amerikanischen Militärgerichtshof in Nürnberg als reine Wohlfahrtseinrichtung von jeder Schuld freigesprochen. Verurteilt werden lediglich die ranghöchsten Vertreter wegen ihrer Zugehörigkeit zur SS. So auch der langjährige Leiter des Heimes Wienerwald, Norbert Schwab. Bis heute gehen beim Standesamt Pernitz rund 10 Anfragen pro Jahr von ehemaligen Lebensborn-Kindern ein. Sie wollen ihre Geburtsurkunden umschreiben lassen und die Bezeichnungen Lebensborn oder SS-Mütterheim daraus eliminieren. Bis heute suchen ehemalige Lebensborn-Kinder nach ihrer Herkunft und Identität, wollen wissen, wer ihre Väter oder Mütter waren. Bis heute gibt es ehemalige Lebensborn-Kinder, die schwere Traumata davongetragen haben und nicht über ihr Schicksal sprechen möchten.
Lebensborn im Wienerwald. Ein Lungensanatorium als Gebäranstalt für arisches Leben. Feature von Judith Brandner.
Derzeit gibt es in der Gemeinde Pernitz noch keine konkreten Pläne für eine Feier zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Lungensanatoriums. Man wolle erst die Verhandlungen über den Verkauf des Hauses abschließen, so die Bürgermeisterin. Bis dahin wird der ehemalige Jugendstilbau weiter leer stehen.
Als Sprecher hörten Sie Nikolaus Kinski, Miguel Herz-Kestranek, Rainer Vrieb, Helmut Bohatsch und die Autorin. Studiotechnik Martin Leitner. Redaktion Elisabeth Stratka.
Ich habe noch nie was gehört im Ort, dass wer sagt, ich möchte mehr wissen drüber. Die Jungen wissen es nicht mehr.
Es ist kein Wunsch zur Aufarbeitung da.
Es war gar nicht so schön und erfreulich, ne?
Das Gesicht ist auch kurzlebig. Dass dort der ehemalige SS-Lebensbornheim war, sind wir mit dem jetzt Fremdenverkehr betreiben? Ich glaube, nein. Das kann's nicht sein, ne?
Die Zitate stammten aus Georg Lilienthal, der Lebensborn e.V. Fischertaschenbuch 2003 und Hiltrud Ast, Feichtenbach, eine Tallandschaft im niederösterreichischen Schneeberggebiet. Herausgegeben von der Marktgemeinde Pernitz.